sweeter than wine.
Typisch männlich, typisch weiblich. Wir reden heute in Hallo Tirol drüber. Zu Gast heute ist Dr. Claudia Wallner. Sie ist Pädagogin, Autorin, Forscherin aus Münster, also aus Deutschland. Und der Professor Josef Christian Aigner vom Institut für psychosoziale Intervention der Universität Innsbruck. Recht herzlich willkommen. Frau Dr. Wallner, was ist denn für Sie eigentlich typisch weiblich? Gibt es sowas überhaupt? Weil ich vorhin so Stereotypen vorgelesen habe, wie harmoniebedürftig. Also jetzt schauen Sie mal schon so, was unterstellen Sie mir jetzt? Gibt es sowas, so typisch weibliche Eigenschaften, wo man sagt, ja?
Naja, es ist mal die Frage, von wo Sie gucken, wenn Sie sagen, ich gucke mir an, wie sich Menschen verhalten und was Menschen sich zuschreiben und denken, dass es so ist, dann gibt es sowas wie typisch männlich, typisch weiblich, sicherlich. Mhm. Die Frage ist ja, wo es herkommt. Kommt es aus den Genen, kommt es aus den Hormonen, kommt es aus dem Rückenmark oder kommt es aus der Erziehung? Wir in der Pädagogik sind natürlich da sehr auf der Schule zu sagen, es hat ganz, ganz viel mit Erziehung zu tun. Also, dass wir sowas wie typisch männlich oder typisch weiblich haben und dass wir das auch schon bei kleinen Kindern sehen. Das sind ja auch die kleinen Jungs schon, die kleinen Mädchen. Die Mädels mit den Glitzerkleidchen und die Jungs, die starke Kerle sind. Mhm. Das hat ganz, ganz viel mit dem zu tun, was wir Kindern anbieten, also, was wir Menschen anbieten.
Burschen spielen eher mit der Eisenbahn und kleine Mädels lieber mit den Puppen?
Ja, aber nicht, weil es genetisch so ist, sondern weil es das ist, was wir ihnen anbieten. Wenn Sie mal so ein bisschen in das Spielzeug reingucken, wie sich das in den letzten Jahren verändert hat. Also wir nennen das die Pinkisierung der Mädchenwelten. Das ganze Mädchenspielzeug, die Mädchenkleidung, das ist zunehmend immer mehr pink und rosa. Und sie kriegen halt Puppen angeboten und sie kriegen Familienspiele angeboten und Fabelwelten, die Meerjungfrauen und die Lilifees. Und die Jungs kriegen eben eher so Werkzeugsachen angeboten, farblich auch blau, braun, blau, grün bei den Jungs. Das heißt, von Anfang an schieben wir die kleinen Kinder in zwei unterschiedliche Welten. Und wenn sie ja mit 5, 6 Jahren sehr genau sagen können, das ist nichts für Mädchen, das ist nichts für Jungs, dann sagen wir, guck mal, liegt doch in den Genen. Aber es liegt nicht in den Genen.
Wie sehen Sie das, Herr Professor Aigner? Liegt es an den Genen oder doch sehr stark eben auch an der Umwelt, an der Erziehung?
Ich würde mal den Beziehungsfaktor einführen, dass Kinder natürlich sehen, was Papa, was Mama, was Onkel, was Tante und so weiter machen. Und von daher schon sehr früh wahrscheinlich auch sich orientieren an bestimmten Geschlechtervorstellungen, die ihnen vorgelebt werden. Darüber hinaus, es gibt ein paar so Unterschiede, die vielleicht zugrunde liegen vom Körperlichen her, sozusagen von der Körperrepräsentanz her, wie ein Mädchen und ein Junge sich fühlt. Man meint zum Beispiel, dass Mädchen eher räumliche Spiele bevorzugen, während Jungen eher sozusagen dem Phallus entsprechend Türme etc. bauen. Da ist die Frage, okay, vielleicht sehen Sie das auch irgendwo oder es hat vielleicht tatsächlich zu tun irgendwie mit einer Körperverinnerlichung sozusagen des Weiblichen oder des Männlichen. Aber wie gesagt, diese Dinge sind schwer beweisbar. Ich meine insgesamt, dass es auch ganz stark von dem abhängt, was die Kinder zu sehen kriegen.
Aber jetzt habe ich gedacht, dass sich da in den letzten Jahren und Jahrzehnten doch was geändert hätte in den Rollenbildern. Jetzt, Frau Wallner, wenn ich Ihnen zuhöre, dann werden da die Kinder aus Ihrer Sicht immer noch stärker in bestimmte Rollenrichtungen gedrängt, eben mit diesen Kinderspielzeugen. Sehen Sie das so?
Ja, also was wir unterscheiden müssen, sind die Geschlechterbilder in Bezug auf Kinder und die in Bezug auf Jugendliche und junge Erwachsene. Wo sich viel auch über Emanzipationspolitik in den letzten Jahrzehnten getan hat, sind die Bilder von Erwachsenen und von Jugendlichen. Da gibt es eine große Vielfalt, auch bei den Mädchen. Mädchen dürfen heute auch tough sein und stark sein und durchsetzungsfähig und so. Da hat sich viel verändert. Wir sehen aber gleichzeitig genau die entgegengesetzte Entwicklung bei den kleinen Kindern. Gucken Sie sich die Spielzeugindustrie an. Lego war früher ein Baukastensystem, das war blau, rot, grün, gelb. Heute gibt es Hard Lake City für die Mädchen und es gibt die Technikkartons für die Jungs. Ja, oder das Überraschungsei im letzten Jahr. Mhm. Es gab immer ein Überraschungsei, da waren irgendwelche Spielzeuge drin und Mädchen und Jungs haben damit gespielt. Seit letztem Sommer gibt es das rosa Überraschungsei nur für Mädchen. Da sind jetzt Prinzessinnen und irgendwelche Fabelwesen drin. Also was die Industrie gerade macht, ist, das gerade bei den Kindern ganz stark wieder auseinander zu dividieren. Mhm. Der einzige Grund, glaube ich, dafür ist, dass man einfach doppelt verdienen kann, schlicht und ergreifend. Wenn man das Spielzeug und alle Kleidung nach Farben trennt und nach Bereichen trennt, dann kann man natürlich auch alles doppelt verkaufen, wenn man Jungen und Mädchen hat.
Ja, aber sollten Burschen und Mädels das gleiche Spielzeug haben aus Ihrer Sicht?
Ja, warum denn nicht?
Wie sehen Sie das, Herr Professor Eigner? Würden Sie das auch so sehen?
Ich würde es nicht wie in schwedischen Kindergärten denen aufzwingen oder mit Verboten etc. arbeiten, aber es ist natürlich sinnvoll, sozusagen auch schon in Vorbereitung für weitere Entwicklungsprozesse das Angebot an beide gleich zu machen. Das ist, denke ich, keine Frage. Genauso wie die Jungen in den Kindergärten oft zu kurz kommen, weil sie dort sozusagen basteln und Keksle backen, angeboten bekommen, kommen die Mädchen auf der technischen oder auf der gestalterischen Seite zu kurz. Und das würde ich natürlich als völlig gleichberechtigt ansehen.
Wir werden da gleich weiter diskutieren, unter anderem zum Beispiel, wie ist das dann mit den Lehrberufen? Da wählen ja Frauen nach wie vor und auch Männer die traditionellen Lehrberufe. Was bedeutet das dann auch weiters in der Erziehung zum Beispiel? Also Volksschullehrerin oder Volksschullehrer. Auch darüber werden wir gleich sprechen. Wenn Sie Ihre Meinung dazu sagen wollen, rufen Sie an 0800 22 69 22. The Sweet haben da gesungen in Hallo Tirol. Wir reden heute drüber, was ist typisch männlich, typisch weiblich. Zu Gast heute Dr. Claudia Wallner. Sie ist Autorin, Forscherin, Pädagogin aus Deutschland und Professor Eigner von der Universität Innsbruck, das Institut für psychosoziale Intervention und Kommunikation, so heißt es. Frau Wallner, ja, Sie haben ja vorhin schon einiges erzählt davon, dass also die Kinder jetzt immer stärker wieder so in Richtung ganz rollenorientiertes Spielzeug gehen, wenn das jetzt einmal so gehen. Also die kleinen Mädchen, die Prinzessinnen und die anderen, also die Burschen bekommen halt alles, was blau ist zum Beispiel, jetzt je nachdem. Aber ist das, zieht sich das nicht später dann weiter fort? Ich habe gerade vor kurzem darüber gelesen, dass eben junge Menschen zum Beispiel bei den Lehrberufen nach wie vor die ganz traditionellen ergreifen. Also Mädchen werden Friseurin oder Einzelhandelskauffrau, Verkäuferin, Männer werden Mechaniker zum Beispiel. Also da scheint sich ja nicht wirklich viel getan zu haben bei den Rollenbildern in den vergangenen Jahrzehnten, oder?
Ja, ich glaube, es ist eher auf der kulturellen Ebene, wo sich da nochmal wieder was bewegt, auf der sozialen Ebene, glaube ich. Also es ist einfach so, ich sag mal so, wenn wir in den ersten 10 Lebensjahren Kinder sehr stark in 2 verschiedene Gruppen trennen und sagen so, das ist für euch und das ist für euch. Und das ist ja nicht nur sozusagen die Farbe rosa, sondern das sind ja auch die Lebenswelten. Das Spielzeug für die Mädchen sind Puppen, sind alle Dinge, die was mit Zuhause zu tun haben, mit Haushalt zu tun haben und mit Zuwendung zu tun haben, mit Erziehung zu tun haben. Und bei den Jungs sind es eher dann die Baggerfahrer und die Feuerwehrleute, also diese klassischen Männerberufsorientierungen. Dann ist es natürlich auch was die Geschlechteridentität prägt in den ersten Lebensjahren. Das heißt, die kommen ja aus ihrer Kindheit raus und haben dann schon sehr feste Vorstellungen davon, was weiblich ist und was männlich ist. Und was wir wissen auch aus der Berufsorientierungsforschung ist, dass das natürlich ein ganz gewichtiges Argument dafür ist, für welche Berufe entscheide ich mich oder für welche entscheide ich mich nicht. Wenn wir heute auszubildende Mädchen zum Beispiel bei Siemens fragen, die technische Berufe machen, dann sagen sie, das größte Problem war, dass sie das irgendwie vereinbaren mussten und auch gegenüber ihren Freundinnen rechtfertigen mussten, dass sie sowas machen als Mädchen. Was zeigt, dass die Entscheidung einfach ganz schwer ist, sozusagen nicht, weil es mich nicht interessiert oder weil ich mir das nicht zutraue, sondern weil es nicht zu dem, was eine Mädchenvorstellung in unserer Gesellschaft ist, passt. Und da sind viele Jugendliche dann einfach, dass sie sagen, ich will in meiner Geschlechtergruppe drinbleiben, ich will mich nicht mit Anfeindungen auseinandersetzen und ich will auch selber nicht das Gefühl haben, dass ich kein richtiges Mädchen oder kein richtiger Bursche bin. Und deswegen gehe ich halt in die Berufe, von denen ich weiß, sie sind geschlechtstypisch.
Ist das ein ähnliches Problem, Herr Professor Eigner, bei der Erziehung? Das ist ja so eines Ihrer Schwerpunktthemen. Die Erziehung ist weiblich. Also zum Beispiel, es gibt kaum Volksschullehrer mehr. Es sind hauptsächlich Volksschullehrerinnen, auch gerade im Kindergartenbereich Kinderpädagoginnen. Aber einen Kindergartenpädagogen sucht man meist vergeblich. Also eher was typisch Weibliches.
Ja, natürlich ist dort eine ganze Menge von Klischees im Spiel, dass den Kindern von klein auf signalisiert wird, die Sorge um euch ist eigentlich eine frauliche, eine weibliche Sorge. Das heißt, dass es gut wäre, wenn die Kinder sich damit auseinandersetzen könnten, dass auch Männer das tun. Nicht irgendwelche Männer, natürlich gut ausgebildete, gendersensible und so weiter. Das setze ich einmal als selbstverständlich voraus. Allerdings auch bei den weiblichen Fachkräften, gendersensible. Ich denke, es ist auch ein Klischee, es wird immer befürchtet, wenn man Männer da reinbringt, bringt man Klischees da rein. Es ist auch ein Klischee, wenn die Männer fehlen, nämlich dass nur die Frauen für die kleinen Kinder zuständig sind. Also das, denke ich, wäre etwas ganz Wichtiges. Der Schwund in der Volksschule ist ja enorm, von fast 46% in den 70er Jahren bis etwa 8% heute, nicht so, dass wir hier das Gefühl haben, dass die Kinder nicht genügend signalisiert kriegen. Das ist auch etwas für die Buben und für die Männer.
Aber fehlt da das männliche Element sozusagen in der Erziehung, gerade jetzt in der Volksschule etwa oder auch im Kindergarten aus Ihrer Sicht?
Wenn wir davon ausgehen, dass es unterschiedliche Elemente gibt, das tendenziell, das durchmischt sich ja Gott sei Dank auch in der Professionalisierung von Pädagoginnen, aber dass tendenziell Männer für bestimmte Dinge stehen, die die Kinder auch schon zu Hause von Männern, Vater und so weiter, Brüder mitgekriegt haben, dann fehlt es. Ja? Dann fehlt diese Möglichkeit, sich mit realen Männern auseinanderzusetzen.
Frau Wallner, sehen Sie das auch so? Fehlt in der Erziehung, also jetzt gerade in der staatlichen Erziehung, also bei den Schulen, fehlt da das männliche Element?
Also für mich ist das Stichwort Vielfalt. Ich würde das jetzt nicht so reduzieren auf männlich und weiblich. Ich glaube, was wir brauchen in der Betreuung und in der Erziehung von Kindern und Jugendlichen ist, eine große Vielfalt unter den Menschen, die mit ihnen arbeiten. Und das ist männlich, weiblich, das ist aber auch migrantisch und nicht migrantisch, das ist behindert und nicht behindert. So, das sind unterschiedliche Hautfarben, unterschiedliche Herkünfte, unterschiedliche Kulturen. Je vielfältiger das ist, was wir den Kindern auch durch die Personen, die sie erziehen und betreuen, anbieten, umso größer sind die Möglichkeiten für die Kinder, auch alles, was in ihnen steckt, auszuleben, weil sie einfach ganz viele unterschiedliche Vorbilder haben. Aus der Perspektive ist es wichtig, dass auch Männer in der Erziehung sind. Wenn wir uns angucken, warum sie da nicht sind, glaube ich, sind das zwei Gründe. Das eine ist, die Frauen haben in den letzten Jahrzehnten immer stärker auf den Studienmarkt auch gedrängt, haben Sachen studiert und wir haben, glaube ich, eine Umverteilung in der Geschlechterhierarchie von unten nach oben. Also die Frauen gehen dann eher unten in die Grundschullehre, also in die Bereiche, die aufgemacht werden von den Männern, die nach oben gehen. In Deutschland haben wir eine Umverteilung sozusagen nach oben hin, in die Universitäten rein. Da haben wir eher die Männer. In den Grundschulen haben wir eher die Frauen. Und es gibt jetzt sozusagen, je mehr Frauen in die Schulen reingehen, umso mehr weichen dann die Männer nach oben in höhere Berufe weg. So, das ist das eine, diese Umverteilung. Das andere ist die Frage, mehr Männer in der Schule oder in der Kita. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir, Sie haben es eben schon mal gesagt, mit der Genderorientierung oder Genderperspektive, wenn wir einfach eine Verteilung, eine größere Verteilung von Männern und Frauen haben in den Kitas, dann lernen Kinder, und das ist gut so, Erziehung ist nicht nur Frauensache. Ob sie auch Möglichkeiten mehr haben dadurch, vielfältigere Männlichkeitsbilder zu sehen und Weiblichkeitsbilder, das ist damit nicht verbunden, sondern dann müssen diese Leute auch entsprechend geschlechterpädagogisch geschult sein.
Jetzt ist die Erika dran, die sagt sowas wie typisch männlich, das gibt's für Sie schon. Männer sind unter anderem aggressiv oder aggressiver. Erika, hallo.
Das ist typisch Mann, es gibt's wirklich. Ausnahmen gibt's überall, bei den Männern wie bei den Frauen. Was Aggressionen anlangt, da sind Männer einfach die Spitzenreiter. Es ist vorausgeschickt, schon Charaktersache. Männer, die sich an die Frauen vergreifen. Und dessen gibt es so viele. Es ist wahr, die Frauenhäuser nicht überfüllt mit Frauen, die flüchten müssen.
Erika, danke schön. Frau Wallner, sind aus Ihrer Sicht tatsächlich Männer aggressiver als Frauen? Ich meine, Sie beschäftigen sich ja als Forscherin auch in der Praxis mit sehr vielen Fällen. Und wir haben gesagt, ja, es gibt sowas wie typisch weiblich, typisch männlich. Sind die Männer da die aggressiveren?
Männer sind Schläger, genau.
Nein.
Nein, also ich kann den Beitrag nachvollziehen, aber wo ich vehement widersprechen würde, ist, dass es was mit Charakter zu tun hat. Sondern es hat natürlich genau mit diesen Erziehungsbildern zu tun. Wenn wir uns angucken, dass wir kleine Jungs schon als starke Männer titulieren, dass wir sowas wie stark, durchsetzungsfähig, du musst dich durchsetzen, damit du was wirst im Leben, also solche Sachen an Jungs rantragen und damit ja auch schon Formen von Aggression und Gewalt ihnen sozusagen vorsetzen, als was ihre Strategien sein sollten im Leben, dann ist das letztendlich bei einigen Männern auch was, wo sie vielleicht einen leichteren Zugang zu Gewalt auch haben oder in ihrem Verständnis von Geschlechterverhältnissen das Gefühl haben, sie dürften sowas tun. So, das ist das eine. Das andere ist, das Gewaltphänomen ist ein begrenztes Phänomen. Und ich finde immer so, ich bin so traurig oft darüber, dass es sozusagen über alle Jungs so übergestülpt wird. Wir haben in Deutschland auch solche medialen Diskurse, wo es immer nur über die aggressiven Jungs und die auf der Straße nur rumschlägern und solche Diskurse geht. Das betrifft ja auch nur einen sehr kleinen Prozentsatz. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, Männer können auch immer nur sozusagen solche Dinge ausleben in einer Gesellschaft, die ihnen das erlaubt, weil sie es ihnen zuschreibt. Das heißt, wir haben alle auch was damit zu tun, wenn sich solche Phänomene zeigen und nicht gestoppt werden. Insofern ist es nicht charakterlich, sondern es hat was wieder zu tun mit dem, was wir als Gesellschaft tun.
Vorbildcharakter. Also, ja. Herr Professor Eigner, sehen Sie das auch so? Also jetzt auch ausgehend davon, dass man sagt, Männer sind aggressiver. Hat das was mit Vorbild zu tun?
Ich denke, es hat was mit Herrschaft und mit Ohnmacht zu tun. Also Gewalt, wie der gute alte Adorno einmal gesagt hat, ist die Macht der Ohnmächtigen, die letztlich sozusagen einen anderen Weg, sich durchzusetzen, einen Kompromiss zu finden und so weiter oder überhaupt den Anspruch haben, sich zu verständigen, nicht gehen können. Das ist, denke ich, ja auch etwas, wo die männliche Sozialisation eher in diese Richtung, also Männer und auch Schlägermänner, da erhebe ich denselben Anspruch wie die Frauenbewegung damals für Frauen und Mädchen, werden nicht als Schläger geboren, sondern sie werden zu solchen Männern und solchen Schlägern gemacht. Und das, denke ich, da müssen wir uns alle bei der Nase packen und schauen, wo sind denn die Mechanismen, wo wir den Jungs das beibringen und sie sozusagen schon immer auf diese Durchsetzung über ausweglose Machtausübung hinzuziehen.
Also Aggression immer so eine Form von Ohnmacht sozusagen.
Letztlich Gewalt, nicht Aggression. Gewalt ist ein Unterschied. Aggression ist auch etwas Nützliches für beide Geschlechter, Durchsetzung, sich wehren etc. Aber Gewalt, also den anderen mit Gewalt zu etwas zwingen, ist ein Zeichen von Ohnmacht für mich.
Und warum taucht diese Ohnmacht dann häufiger bei Männern auf als bei Frauen? Können sich Frauen besser durchsetzen, müsste man dann sagen?
Anders wahrscheinlich, weil Frauen andere Kommunikations- und Sozialkompetenzen über die Erziehung zugestanden bekommen als Jungs und Mädchen. Und deshalb ja auch in diesen Bereichen langsam sozusagen die Leadership übernehmen, nicht, was kommunikative, soziale Kompetenzen betrifft. Das ist immer ein Anti-Ohnmachtsfaktor, wenn ich sozial mich kommunikativ mich
arrangieren kann. Die Frauen sind also den Männern voraus, sage ich jetzt einmal. Die, ich möchte nicht sagen überlegen, ist ja was anderes. Aber
ich glaube, es gibt viele Bereiche, wo im Zuge des zerbröckelnden Patriarchats Männer sozusagen ins Schleudern geraten sind und ja auch weniger weit sind. Es gibt keine wirkliche Männerbewegung oder sowas, die selbstreflexiv ihre Lage, die Lage der Männer in unserer Kultur aufarbeitet. Es gibt nur kleine Grüppchen, da sind uns die Frauen voraus.
Ich habe aber gesehen, die Frau Wallner war da jetzt eher, sie haben fast ein bisschen skeptisch reingeschaut.
Ja, also alles d'accord. Ich glaube nur, man darf nicht übersehen, dass es auf Seiten der Mädchen und Frauen auch ein hohes Gewaltpotenzial gibt. Das richtet sich aber gegen sie selber. Also es gibt dieses Gewaltpotenzial bei Mädchen auch, das sind aber eher Selbstverletzungen, das sind eher Essstörungen und solche Geschichten, weil weibliche Sozialisation eher die Mädchen darauf trimmt, nicht nach außen hin gewalttätig zu sein, aber wenn Gewaltpotenzial da ist, auch in Form von Ohnmacht, weil Leben schwierig ist in unterschiedlichsten Themen, dann geht es bei den Mädchen eher gegen den eigenen Körper und gegen das eigene Selbst.
Wir werden gleich weiterreden, kurz nach 13:30 in Hallo Tirol, weil jetzt gibt es gleich die Nachrichten, also das Neueste aus Tirol. Sie hören Hallo Tirol, das Mittagsmagazin von Radio Tirol. Wir sprechen heute drüber, was ist typisch männlich, typisch weiblich. Für Ihre Meinung rufen Sie an 0800 22 69 22. Was ist typisch männlich, was ist typisch weiblich, Geschlechterbilder? Also hat sich da was verändert auch in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten aus Ihrer Sicht? Auch darüber reden wir heute. Die Monika ist jetzt dran und sagt, ja, es gibt sowas wie diese Stereotypen. Hallo.
Also typisch weiblich, typisch männlich kann man eigentlich, meine ich, nicht sagen. Es gibt schon Unterschiede. Und ich finde es besonders schade, dass eben so wenige Männer den Beruf des Lehrers oder Kindergärtner oder sowas ergreifen. Ich denke, das wurde den Kindern auch gut, wenn Männer mal eine männliche Bezugsperson im Kindergarten oder auch in der Schule ist. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, das ist vielleicht immer ein bisschen veraltet, weil früher hat man immer gesagt, das ist ein typischer Frauenberuf, ein Männerberuf. Ich denke mal, daran sollte man in den Schulen schon arbeiten, dass sich auch Männer da in die fraulichen Domänen eindringen, Frauen, und die Frauen umgekehrt genauso. Also ich denke mal, das ist typisch männlich-weiblich, das ist ein Klischee. Ich meine, in gewissen Sachen wird es vielleicht schon stimmen, aber ich denke mal, so auf Allgemeinen darf man das auch nicht.
Aber für sein eigener früher hat es doch den Volksschullehrer gegeben, zumindest so als Bild.
Ja,
8%, glaube ich, wohl, oder? Also,
ich glaube, österreichweit circa 8% derzeit im Vergleich zu den ersten Daten, die wir diesbezüglich kennen, ist 1971 mit fast 46%. Gut, der Lehrer, das war besonders am Land eine Autoritätsfigur, Lehrer, der Arzt, der Feuerwehrhauptmann und der Bürgermeister sozusagen, nicht? Und das war für Männer damals offenbar noch attraktiver. Ich glaube, es hat auch was mit der Art des Berufes, mit den Ansprüchen zu tun, und das immer wieder bei diesem kommunikativen Element. Ich glaube, je mehr diese Berufe, in die, bis hin zur Medizin übrigens, den Anspruch eines kommunikativen Sorgeverhaltens entwickeln, desto mehr weichen die Männer zurück. Also das gilt für die Pädagogik, es gilt aber auch für die Medizin, zumindest vom Anspruch her, wo wir in Innsbruck zum Beispiel 64% weibliche Studierende haben. Also selbst der ehemals hochpatriarchale Gott in Weiß wird sozusagen mehrheitlich weiblich. Und diese Art, denke ich, ist natürlich eine Zuschreibung, dass man das den Männern, haben wir ja schon gesagt, von klein auf als Jungen zu wenig zutraut, zubilligt oder nicht als für sie gehörig sozusagen betrachtet. Also ein Geschlechterbild eigentlich, das sich dann in diesen Berufswahlen negativ auswirkt.
Eben auch an den Universitäten gibt es ja mehr weibliche Studierende als männliche Studierende. Kommen da die Männer ins Hintertreffen, noch einmal gefragt?
Statistisch gesehen sind sie von den Abschlüssen her im Hintertreffen. Das geht von den einfachen Schulformen, Hauptschule etc. weg. Das ist ein Faktor, der wichtig ist. Sie geraten dann allerdings bei der Berufsfindungseinstiegsphase wieder in Vorteil, also da nützt den Frauen sozusagen der Bildungsvorsprung nichts oder wenig, was natürlich kein Grund sein kann, sozusagen die Jungen weiterhin in dieser Weise zu belassen, wie es jetzt ist. Aber das ist so, ja, wir haben von den Absolventen her in bestimmten Fächern schon länger und in bestimmten Fächern neu mehr weibliche Abschlüsse.
Sehen Sie das auch so, dass da die Männer gerade beim Studium ins Hintertreffen geraten, Frau Wallner? Also mehr weibliche Studierende, auch mehr Frauen natürlich, die dann abschließen als Männer.
Wenn man das global statistisch so sieht, dann ist das so, ja. Wenn man nochmal in die einzelnen Studiengänge reinguckt, dann sieht man, dass die Studienplatzwahl auch wieder sehr geschlechtsspezifisch ist. Es gibt Berufe, die kippen, und das hat genau was mit diesen sozialen Veränderungen der Zuschreibung der Berufe zu tun. Der Arztberuf war vor 20 Jahren einer, wo einer kommt und sagt, wo es lang geht und was die Diagnose ist. Heute wird von Ärzten viel mehr erwartet, dass sie mit den Patienten und Patientinnen auch sprechen. Das heißt, da gibt es einen sozialen Zugewinn in dem Berufsbild. Dadurch drängen sozusagen die wieder rein, denen das beigebracht worden ist, dass es ihrs ist. Ich glaube, wenn,
und Kommunikation ist mehr das Weibliche.
Das ist, genau, das ist das weiblich Zugeschriebene, nicht das Weibliche. Es gibt auch Untersuchungen darüber, dass Männer viel mehr Wörter am Tag sprechen als Frauen. Also das müsste man da noch mal gucken. Ich glaube, dass wir nicht viel weiterkommen in diesen ganzen Diskursen, wenn wir sie immer pauschal betrachten. Jungs gegen Mädchen oder die einen oder die anderen, sondern wir müssen viel differenzierter reingucken. Also wie ist es mit dem Studium? Da ist es insgesamt so, Männer, Frauen verteilt, dass die Frauen aufholen oder schon überholt haben. Aber wie ist es in einzelnen Studiengängen? Und was für Berufschancen hat man dann mit den einzelnen Studiengängen? Und das heißt nicht, dass man die Jungs hängen lassen kann im Studium, weil sie dann sowieso die Mädels wieder im Beruf überholen, sondern das heißt, dass wir uns das ganze Bildungs- und Ausbildungs- und Arbeitsmarktsystem angucken müssen und gucken müssen, wo können wir da politische Stellschrauben ziehen, die da in all diesen Facetten mehr Gerechtigkeit einführen. Ich würde gerne einen Satz noch sagen zu den Männern in den Kitas und in den Grundschulen. Weil ich glaube, aus meiner Weiterbildung...
Kindertagesstätten, also in Deutschland, also bei uns wären es so die Kindergärten.
Kindergärten, Kindertagesstätten. Aus meiner Weiterbildungserfahrung kann ich sagen, dass ein ganz großer Verhinderungsgrund für Männer, da reinzugehen, ist, dass sie ganz schnell angefeindet werden, weil das so überhaupt nicht in das Männlichkeitsbild reinpasst, dass es gleich darum geht, was will eigentlich dieser erwachsene Mann mit den kleinen Kindern. Wir haben Kindertagesstätten in Deutschland, die Konzepte machen, wenn sie die ersten männlichen Erzieher kriegen, wo drin steht, die dürfen nicht die Kinder windeln, die dürfen mit den Kindern nicht auf die Toilette gehen, die müssen die Tür offen lassen, wenn sie die Kinder umziehen und. Das heißt, dieser Anwurf, der Pädophilie ist ganz schnell im Raum, weil erwachsene Männer mit kleinen Kindern bei uns sowas Ungewöhnliches über das Männerbild ist, was wir haben, dass das für die eine ganz große Hürde ist, sich in diese Berufe reinzubegeben. Also auch da wieder das Geschlechterbild.
Herr Professor Eigner, sehen Sie das auch so? Also
es ist so, wir haben das bei unserer Studie auch gefunden in Wiener Kindergärten, wobei man das den Kindergartenleitungen gar nicht so unmittelbar vorwerfen muss. Die machen das eigentlich zum Schutz der Männer, damit niemand auf die Idee kommt, der könnte da nicht. Das Ganze, was mich besonders bedenklich dünkt, ist, dass es überhaupt nicht der Realität entspricht. Dass gerade im Kindergartenbereich es von missbräuchlichen Fällen kaum etwas gibt, und zwar in ganz Europa im Vergleich zur Schule zum Beispiel, im Vergleich zu irgendwelchen Bubenheimen oder Mädchenheimen. Und dennoch besteht dieses Bild, das sozusagen diese Nähe Kind-Mann abwehrt und auf diese Weise denunziert.
Jetzt ist die Frau Urdl dran. Grüß Gott, hallo.
Also ich glaube, dass Familien schon sehr starken Einfluss darauf haben, wie sich das entwickelt. Wobei mir das Thema Empathie zum Beispiel sehr, sehr wichtig ist, und das sollten auch Männer haben. Und Männer mit zu viel Empathie schneiden dann oft schlechter ab, weil sie nicht gelernt haben, sich so massiv durchzusetzen wie manche Mädchen. Es ist aber vielfach die Einstellung, das Weltbild, das ein junger Mensch hat. Und wenn Mädchen immer noch aus diesem sehr traditionellen Denken heraus der Meinung sind, sie sind diejenigen, die Kinder haben und Familien haben, dann werden sie automatisch Lehrberufe aufnehmen, wo sie es leichter haben, Teilzeit zu arbeiten und einfach nicht so das Karrierestreben in sich haben.
Dankeschön. Herr Professor Eigner, die Frau Urdl hat unter anderem Weltbilder angesprochen. Sind diese Weltbilder in unterschiedlichen Gegenden unterschiedlich? Also gibt es sowas wie ein Stadt-Land-Gefälle zum Beispiel?
Natürlich gibt es traditionell, was den Traditionalismus betrifft, Stadt-Land-Gefälle. Aber auch dort nicht so einheitlich, dass man jetzt jede ländliche Region als traditionalistischer, als städtische bezeichnen könnte. Aber es gibt's natürlich, wo die Welt sozusagen scheinbar noch in Ordnung ist, weil die alten Muster noch gelebt werden können, zum Teil mit großer Starrheit und Unveränderlichkeit. Und dort, wo städtische Zusammenkünfte verschiedener Kulturen, verschiedener Bildungseinrichtungen und so weiter sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich das lockert und dass sich das verändert, natürlich größer.
Frau Wallner, so abschließend gefragt, wir haben gar nicht mehr allzu viel Zeit. Wenn man jetzt an die Geschlechterrollen denkt, an die Veränderung der Geschlechterrollen, über die wir auch heute gesprochen haben, was braucht es denn aus Ihrer Sicht für Impulse für die Zukunft oder eben jetzt schon?
Also, wir können diese Frage, wie männlich oder wie weiblich sind Menschen eigentlich wirklich, wenn wir sie nicht dazu erziehen, allein deshalb noch gar nicht beantworten, weil wir nicht wissen, wie es ist, weil wir es tun. Das heißt, der Kern liegt eigentlich darin, dass wir in der Pädagogik und in der Erziehung Mädchen und Jungen ermutigen und ermuntern, sich ganz auszuprobieren und nicht immer gleich sozusagen mit dem Fallbeil von, das ist jetzt aber schön, dass du das auch als Mädchen machst, oder, oh, wie toll, der Junge spielt auch mal mit der Puppe, sozusagen gleich ihn dann da wieder darauf hinzustoßen, dass es eigentlich nicht seins ist, aber es ja schön ist, dass er mal ausbricht aus diesen Geschlechterzuschreibungen, sondern es geht darum, sozusagen Räume aufzumachen in der Pädagogik und wertfrei Mädchen und Jungs zu begegnen und ihnen Möglichkeiten zu geben, ohne dass sie immer wieder darauf hingewiesen werden von anderen Kindern oder von uns selber, auch weil wir gerade nicht drüber nachdenken, dass es eigentlich nicht jungentypisch ist oder mädchentypisch ist. Darum geht's letztendlich.
Was sollten da die Eltern zu ihren Kindern dann sagen, zum Beispiel?
Sie sollten einfach ihnen alles Mögliche anbieten. Und wenn der Junge dann zum Bagger greift, dann greift er zum Bagger. Aber es wäre schön, wenn er auch noch ein paar Bauklötze und noch eine Puppe und noch irgendwie Bücher, in denen Mädchen und Jungen vorkommen, gleichermaßen zur Verfügung hätte und von seinen Eltern die Botschaft kriegt, es ist alles in Ordnung, womit du spielst, es ist immer gut.
Herr Professor Eigner, aus Ihrer Sicht, Sie beschäftigen sich ja sehr intensiv eben auch mit den Rollenbildern in der Erziehung. Was bräuchte es? Mehr Männlichkeit in der Beziehung, in der Erziehung?
Wie gesagt, im Sinne der Vielfalt mehr Bezugspersonen, die auch männlich verschiedene Arten von Männlichkeiten repräsentieren. Das bräuchte es auf alle Fälle. Und ich denke, es gilt natürlich auch letztlich für Mädchen, aber das ein Zug, den ich sehe, ist, dass Buben öfters sozusagen moralisierend für das, was sie schon an klischeehafter Männlichkeit mitbringen, entwertet werden. Und das, denke ich, ist kein sinnvoller Zugang, weil dann verlieren wir sie. Also man muss, glaube ich, auch Verständnis dafür haben, dass Buben diese oder jene typisch männlichen Eigenschaften mitbringen und sie dort abholen, aber nicht moralisch sozusagen verurteilen und ausgrenzen, denn dann ist die Veränderungsmöglichkeit und die Attraktivität für Veränderungen dahin. Das, denke ich, ist ein wichtiger Faktor, den ich öfters zu sehen glaube.
Ich danke Ihnen dafür, dass Sie heute in die Sendung Hallo Tirol gekommen sind. Zu Gast waren Dr. Claudia Wallner, Pädagogin, Autorin und Forscherin, und Professor Josef Christian Aigner von der Universität Innsbruck. Was ist typisch männlich und typisch weiblich? Darüber haben wir heute gesprochen in Hallo Tirol.
Cosas que dejaste atrás y las palabras tiernas sin decir.